Und vielleicht könnte jemand den Text lesen, die Verse 1 bis 10. Bis 10.
Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, hätte er nicht danach von einem anderen Tag gesprochen. Dann bleibt dem Volk Gottes ein Sabbathhase übrig. Denn der, der in seiner Ruhe einging, auch er kam zur Ruhe von seinem Werk, gleich wie Gott von dem Eigenen.
Danke. Also, wir haben ja gestern schon angefangen. Er sagt, die Christen dort, an die er hier schreibt, die sollten schauen, dass nicht sich bei irgendjemand herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, dass er nicht ans Ziel ankommt. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, gesagt worden, wie auch jenen, die damals in der Wüste waren. Er vergleicht hier das alte Israel, das aus Ägypten herausgekommen ist. Die wollten ja ein Ziel erreichen. Das Ziel war das Land der Ruhe, das Land Kanaan. Und er sagt, einige von denen, die haben zwar das Wort gehört, aber es nützte nichts, weil sie es nicht mit dem Glauben vermischt haben. Vers 2. Jenen nützte das gehörte Wort nicht, da es bei denen, bei den Hörern, nicht mit dem Glauben vermengt worden war. Vers 3. Denn wir, die glaubten, also die gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein. Das ist hier eine Gegenwartsform mit Zukunftsbedeutung. Das ist dasselbe, wenn ich sage, wir gehen dann alle Mittagessen. Oder wir gehen. Ist Gegenwartsform, aber es ist Zukunft. Wir werden gehen. Hier auch. Wir, die wir glaubten, gehen in die Ruhe ein. Das heißt, wir sind dabei und wir werden jetzt dann in die Ruhe eingehen. Wir sind noch nicht dort. So wie gesagt ist, so schwor ich in meinem Zorn, sie werden nicht in meine Ruhe eingehen, als Schwur. Also wenn sie in meine Ruhe eingehen, dann will ich nicht Gott heißen, so in dem Sinne. Also wir sind unterwegs dorthin. Nur solche, die glauben, gehen in die Ruhe ein. Viele Gotteskinder heute leben unter einer gewissen Angst. Sie sind sich nicht sicher, ob sie ankommen werden. Die haben den Herrn Jesus nicht vor Augen. Sie schauen immer auf sich selber. Sie sind auf ihre frommen Leistungen konzentriert und dann denken sie, oh, ich weiß nicht, ob ich je ankommen werde am Ziel. Aber es geht nicht um Leistungen. Wir müssen vor Gott überhaupt nichts leisten. Er hat was geleistet für uns. Er hat am Kreuz von Golgatha das geleistet, was zu leisten war. Er hat unsere Sünden getragen. Er ist dort für unsere Schuld gestorben. Er hat das große Werk vollbracht. Wir verbringen keine Werke, um gerecht zu werden vor Gott. Wenn wir gläubig geworden sind, wenn wir in Christus sind, dann sind wir solche, die gerettet sind. Dann haben wir den Herrn Jesus, dann haben wir den Heiligen Geist und sind wir unterwegs zum Himmel. Wir sind im Heil, aber wir sind noch nicht am Ziel. Wir müssen jetzt weiterhin auf Christus vertrauen. Wir tun keine Werke und keine Leistungen. Wir können nichts tun, um Gott zu beeindrucken mit unseren Leistungen. Gott lässt sich auch gar nicht beeindrucken von unseren Leistungen. Wir können nicht sagen eines Tages, gell, Herr Jesus, wir zwei waren gut, du und ich. Du hast deinen Teil gemacht, ich habe meinen Teil gemacht, ich war auch gut, gell? Das wird nicht so sein. Da wird nur Jesus Christus gelobt werden. Und da wird es heißen, Herr Jesus, wenn du nicht wärest, dann wäre ich nicht da. Du hast alles für mich gemacht. Also es geht um Vertrauen auf diesen Jesus Christus. Und wenn wir auf Jesus Christus vertrauen, dann wird sich eine Frucht zeigen in unserem Leben. Klar, das wird sich irgendwie auswirken. Die Liebe zum Herrn Jesus und das Vertrauen zum Herrn Jesus wird die Folge haben, dass unser Leben verändert wird. Das wird sich zeigen. Die Frucht des Glaubens ist Liebe. Liebe zu Gott und Liebe zu den Nächsten. Aber das Entscheidende ist das Vertrauen, die Beziehung des Vertrauens zu dem Herrn Jesus. Wir, die wir glaubten, gehen in die Ruhe ein. Übrigens, in der Familie ist es ja auch so. Wenn die Kinder wissen, dass sie geliebt sind von ihren Eltern, dann wird es eine Frucht geben in ihrem Leben. Ja, dann wird eine Gegenliebe wachsen. Und die werden gehorchen, weil sie ihre Eltern lieben. Sie werden den Wunsch haben, den Eltern zu gefallen, weil sie gewissen, sie sind geliebt. Von innen her kommt das. Es ist nicht von außen auf dressiert, wie man Hund dressiert. Nein, Kinder werden nicht dressiert wie ein Hund. Die werden geliebt und dann werden sie erzogen, aber in der Liebe. Und dann reagieren sie anders, weil sie wissen, sie sind geliebt von den Eltern. Und genauso ist das christliche Leben, sein Leben der Liebe. Es besteht aus Liebe, aus einer Vertrauensbeziehung zu diesem Herrn, der uns so sehr geliebt hat. Und die Liebe wächst. Je mehr wir den Herrn Jesus kennenlernen und mit ihm uns wirklich beschäftigen, wird auch diese Liebe zum Herrn Jesus wachsen. Wenn wir uns nicht mit Jesus beschäftigen, dann wird diese Beziehung einschlafen. Und das ist hier sehr gefährlich. Wir sprechen mit dem Herrn Jesus. Ich denke, wir sollten auch junge Menschen, wie jetzt viele junge Menschen sind hier unter uns heute, junge Menschen sollen wir auch ermutigen, viel mit dem Herrn Jesus zu sprechen. Einfach sprechen mit ihm, den Tag tagsüber sprechen. Sprichst du mit ihm? Immer wieder. Und dann wächst ein Vertrauen, dann wächst eine Beziehung. Das ist ja bei Menschen auch so. Wenn man spricht, wenn man sich kennenlernt, dann wächst etwas. Wir wollen uns nicht eher auf irgendein Erlebnis in der Vergangenheit verlassen. Ja, irgendwann in der Vergangenheit habe ich mich bekehrt oder taufen lassen. Nein, wir leben heute mit dem Herrn Jesus. Und wir haben heute eine Beziehung des Vertrauens zu dem Herrn Jesus. Und daraus gibt es eine Gewissheit, eine Heilsgewissheit. Wir, die wir geglaubt haben, wir gehen in die Ruhe ein. Also der Schlüssel ist der Glaube. Der Schlüssel zu einer Beziehung ist der Glaube. In der Ehe auch. Der Schlüssel zur Ehe ist das Vertrauen. Ohne das gäbe es keine Ehe. Wenn der Ehemann und die Ehefrau sich nicht mehr vertrauen, dann ist das Entscheidende dahin. Dann ist die Basis der Ehe weg. Der Schlüssel ist der Glaube und die Frucht ist die Liebe. Das ist das Ergebnis. Und der Inhalt der ganzen Beziehung ist Liebe. Also, jetzt, wir, die wir glaubten, gehen in die Ruhe ein. Gott bietet den Gläubigen eine Ruhe an. Er selber hat 6 Tage gearbeitet und am 7. Tag ruhte er. Natürlich hat er weiter gearbeitet. Menschen haben gesündigt und der Herr, Gott hat viel Arbeit noch mit uns gehabt und immer noch. Aber in einem gewissen Sinn hat er auch geruht. In einem gewissen Sinn war er fertig. Das Wort ruhen heißt eigentlich fertig sein. Also nachdem Gott 6 Tage lang die Schöpfung gemacht hat, war er am 7. Tage fertig. Und da hat er aufgehört. Er ließ ab von all seinen Werken, die er getan hatte. Und der Hebräer, schreibe jetzt, lesen, gehen wir zum Text zurück. Der Hebräer, der Verfasser dieses Briefes, der Apostel, schreibt hier in Vers 4, denn er hat an einer Stelle über den 7. Tag so gesprochen und Gott ruhte am 7. Tag von all seinen Werken. Vers 5, und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Also hier geht es um meine, das Wort, was er hier erklären möchte, ist das Wort meine Ruhe. Meine Ruhe. Gott sagt meine Ruhe. Das ist die Ruhe, die er gehabt hat am 7. Tag. Nachdem er alles fertig gemacht hat, ruhte er. Und es geht hier darum, dass Gott sagt, ihr dürft an meiner Ruhe teilnehmen. Also ihr dürft eintreten in meine Ruhe. Er lässt uns teilhaben an seiner Ruhe. Ich habe hier notiert auf der Folie, diese Ruhe ist eine verheißene Ruhe, das heißt, sie ist noch ausständig, sie ist noch nicht da. Die kommt erst, diese Ruhe. Er sagt ja, ihr werdet nicht eingehen. Das droht er, wenn ihr nicht hört, werdet ihr nicht eingehen. Wenn ihr hört, dann werdet ihr eingehen. Ja? Aber es ist eine zukünftige Ruhe, es ist eine verheißene Ruhe, wie dem Israeliten damals die Ruhe im Lande verheißen war. So ist diesen Hebräer-Christen, die hier unterwegs sind, eine Ruhe verheißen. Zweitens, sie ist eine Ruhe, die Gott schon lange vor diesem gehabt hat und mit Menschen teilen will. Also Gott ruhte und will die Menschen hineinnehmen in seine Ruhe. Darum geht es. Also in diesem Sinne, dass er fertig war. In diesem Sinne, diese Ruhe Gottes, die er am 7. Tage hatte, diese Ruhe ist gemeint. Das ist also die letzte Ruhe, die absolute letzte Ruhe für das Volk Gottes, von dem spricht er. Also es gibt für das Volk Gottes eine Vollendung, eine ganz letzte Ruhe. Dort möchte er den Menschen teilhaben lassen. Deshalb dieser Vers. Vers 3. Wir, die wir glaubten, gehen in die Ruhe ein, so wie er gesagt hat, so wie ich schwor in meinem Zorn, sie werden nicht in meine Ruhe eingehen, obgleich die Werke mit Gründung der Welt fertig waren. Also obwohl Gottes Werke fertig waren, waren die Menschen, die er gemacht hat, noch nicht in seiner Ruhe drinnen. Es kam die Sünde dazu und es kam viel Not. Die Menschen waren nicht in seine Ruhe eingegangen, aber er hat vor, sie hineinzunehmen. Deshalb dieser Vers. So, Vers 6. Da es also für etliche übrig bleibt, in sie einzugehen und die, denen vormals gute Botschaft gesagt wurde, nicht eingingen, wegen Ungehorsams in Unglauben, bestimmt er wieder einen gewissen Tag, ein Heute, wenn er nach einer so langen Zeit in David spricht, so wie es gesagt ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet nicht eure Herzen. Er sagt hier in Vers 6, das ist jetzt schon der nächste Punkt, drittens, es gibt eine weitere Gelegenheit, für das Volk Gottes in diese Ruhe einzugehen. Gott gibt also dem Volk Israel eine weitere Gelegenheit, in die Ruhe einzugehen. Wie war das? Die Israeliten waren ausgezogen aus Ägypten und Gott sagt, ich bringe euch ins Land der Ruhe. Jetzt waren die ungehorsam und viele sind nicht in die Ruhe gekommen. Gut, einige sind aber dann doch gekommen, oder? Das war die nächste Generation, die Jungen. Die kamen 40 Jahre später ins Land. Und da kamen sie ins Land der Ruhe. Und Josua hat sie hineingeführt in das Land. Der hat da die Kriege geführt gegen die Kanaaniter und hat die Kanaaniter besiegt. Und Israel hatte Ruhe. Und das können wir lesen in Josua 21, Vers 43 und Vers 44. Das sollten wir lesen. Josua 21, Vers 43 und 44. Bei mir steht hier, ich habe es hier, und so gab Jahwe Israel das ganze Land, das er ihren Vätern zu geben geschworen hatte, und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin, und Jahwe schaffte ihnen Ruhe ringsumher nach allem, was er ihren Vätern geschworen hatte, und keiner von all ihren Feinden hielt vor ihnen stand, alle ihre Feinde gab Jahwe in ihre Hand. Also, da heißt es, der Herr oder Jahwe schaffte ihnen Ruhe ringsumher. Ruhe von den Feinden. Aber diese Ruhe war nur relativ. Diese Ruhe für Israel war nur relativ. Wieso? Bitte? Ja. Es gab Feinde. Josua hat alle Feinde besiegt. Aber dann sollten die Israeliten das Land einnehmen. Die hatten ja vorher, waren sie alle im Heer unterwegs, da hatten sie keine Zeit, das Land einzunehmen, sie hatten einfach die Feinde besiegt. Und jetzt hat er das Land verteilt und sollten die alle da wohnen. Und dort, wo sie wohnen sollten, da kamen die Feinde wieder zurück. Und sie haben dann Kompromisse geschlossen mit diesen Feinden. Statt sie wieder zu vertreiben, haben sie einfach Kompromisse geschlossen. Und dann, später haben sie sogar Sünden getan, haben mit den kanaanitischen Götzen Verbindung aufgenommen, haben den Götzendienst angenommen zum Teil. Und dann hat Gott ihnen die Feinde, noch mehr Feinde geschickt, und dann wurden die Israeliten wieder unterjocht, unterdrückt. Im Buch der Richter lesen wir. Da gab es keine Ruhe. Dann heißt es, und dann schrien sie zu dem Herrn, hilf uns, rette uns von den Feinden. Und der Herr in seiner Liebe und Güte hat sie wieder gerettet von den Feinden. Und dann heißt es, und das Land hatte Ruhe 40 Jahre. Oder das Land hatte Ruhe 80 Jahre. Und dann fielen sie wieder in Götzendienst. Und dann kamen wieder Feinde. Und dann schrien sie wieder zum Herrn, bitte hilf uns. Und dann hat der Herr in seiner Gnade wieder geholfen. Und das Land hatte Ruhe. Und so ging das hin und her. Ganze Reihe lang. Die schlimmsten Feinde waren die Philister. Die konnten die einfach nicht vertreiben. Nicht mal Simson konnte die Philister vertreiben. Simson war doch so stark, aber er war kompromissbereit. Und da konnte der Simson die Philister nicht vertreiben. Und da hat man gewartet auf irgendeinen, wer könnte die Philister vertreiben. Und wer war dann der die Philister vertrieben hat? Gott, ja, aber durch wen? Durch welchen? Durch David. David war der die Philister wirklich dann vertrieben hat, Goliath besiegt und dann noch die Philister der Reihe nach alle rausgeworfen aus dem Land. Und dann hatte das Land Ruhe. Dann kam der Sohn Davids. Wie hieß der Sohn Davids?
Salomo.
Und was baute der Salomo? Malis. Der baute den Tempel und dann heißt es, das Land hatte Ruhe unter Salomo. Auch schon unter David lesen wir in 2. Samuel 7, Vers 1, ihr müsst nicht aufschlagen, ich lese euch einfach vor, 2. Samuel 7, Vers 1, es geschah, als der König in seinem Hause wohnte und Jahwe ihm ringsumher Ruhe geschafft hatte von allen seinen Feinden, das geht hier um David, der Herr hat ihm Ruhe geschafft von allen seinen Feinden. Oder unter Salomo, 1. Könige 8, Vers 56, gepriesen sei Jahwe, der seinem Volk Israel Ruhe gegeben hat, nach allem, was er gesprochen hat. Kein einziges Wort ist dahin gefallen von allen seinen guten Worten, die er durch seinen Knecht Mose gesprochen hat. Also, gepriesen sei der Herr, der seinem Volk Ruhe geschaffen hat. Jetzt haben sie Ruhe unter Salomo. Wie lange? Naja, es waren gar nicht so, nicht mal 80 Jahre, es waren nicht mal 30 Jahre. Der Salomo hat nämlich dann Kompromisse eingegangen. Und vor allem der Sohn Salomos, der Rehabeam, der hat dann das Volk schwer geknechtet und dann hat sich das Volk geteilt. Dann gab es ein Nordreich und ein Südreich. Und dann haben die Israeliten im Nordreich haben wieder Götzendienst betrieben. und haben zwei goldene Kälber und na, ein, nicht, doch ein Kalb haben sie aufgestellt in Bethel, glaube ich. Jedenfalls an gewissen Orten haben sie Götzendinge aufgestellt und haben, dann hat der Herr wieder Feinde kommen lassen. Und es gab wieder keine Ruhe. Das heißt, die Ruhe im Lande Israel, die war nicht eine absolute Ruhe, das war eine relative Ruhe. Und jetzt sagt er, jetzt gehen wir zum Text zurück. Es war ein bisschen Geschichte, aber das ist gut, wir müssen uns das vor Augen führen. Jetzt lesen nochmal Vers 6. Da es also für etliche übrig bleibt, in die Ruhe einzugehen und die, denen vormals gute Botschaft gesagt wurde, nicht eingingen, wegen Ungehorsams, bestimmt er wieder einen gewissen Tag, ein Heute, wenn er nach einer solchen langen Zeit in David spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Psalm 95. Trotz Israels Unglauben wurde die Tür zur Ruhe Gottes nicht geschlossen. Israel war immer wieder ungläubig und ungehorsam und Gott hat immer wieder gesagt, kommt doch jetzt in meine Ruhe, hört auf meine Stimme, dann könnt ihr in meine Ruhe reingehen. Wenn ihr nicht hört, werdet ihr nicht reingehen in meine Ruhe. Und so hat Gott für Israel einen weiteren Tag bestimmt, zur Zeit von David. Im Psalm 95 hat er den Israeliten gesagt, kommt doch rein in meine Ruhe. Verhärtet nicht eure Herzen, hört auf meine Stimme, dann werdet ihr in meine Ruhe einkommen. Also die Ruhe war noch nicht erlangt. Was er hier argumentiert ist, er sagt, die Ruhe zur Zeit von Josua und die Ruhe zur Zeit von David, das war noch nicht die letzte Ruhe für Israel. Israel war immer noch nicht am Ziel, wo es sein sollte. Jetzt lesen wir Vers 8. Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, hätte er nicht danach von einem anderen Tag gesprochen. Also Josua, der das Volk Israel in Kanaan einführte, auch er hat das Volk nicht in die letzte Ruhe geführt und auch nicht mal David. Und nicht mal Salomo. Sie haben nicht das Volk in die letzte Ruhe eingeführt. Das heißt, die Ruhe ist noch ausständig. Und das ist die Schlussfolgerung in Vers 9. Jetzt kommt die Schlussfolgerung, wo der Apostel sagt, dann bleibt also für das Volk Gottes, für Israel, bleibt also noch eine Sabbatruhe ausständig. Hier heißt es bei mir, ein Sabbat halten bleibt noch übrig. Ein langer Sabbat ist noch in der Zukunft. Der liegt in der Zukunft. Die Ruhe ist immer noch nicht erreicht. Dann bleibt also dem Volke Gottes ein Sabbat halten noch übrig, noch ausständig. Das ist jetzt Vers 9. Das ist die Schlussfolgerung. Israels Ruhe ist noch ausständig. Und denken wir, es geht immer um Israel. Und ich sage immer, wir müssen zuerst den Text verstehen, bevor wir ihn anwenden. Zuerst müssen wir wissen, was sagt der Text. Und nachher wenden wir ihn an. Der Text sagt hier, dass die Israeliten nicht das Ziel erreichten. Obwohl sie im Lande Kanaan waren, obwohl der David schon da war, obwohl der Salomo da war, sie waren immer noch nicht am Ziel. Und was war denn passiert? Nachher haben sie weiter gesündigt. Und was kam? Dann wurde Israel, das Nordreich wurde von den Assyrern weggeführt, in die assyrische Gefangenschaft, 722 vor Christus. Das Südreich Juda wurde 587, der Tempel zerstört und das Volk wurde nach Babylon verschleppt, ins Exil, in die Verbannung. Und da mussten sie jahrzehntelang in der Verbannung bleiben, ohne Tempel und ohne Opfer und ohne Priester. Aber Gott hatte ihnen versprochen, dass er Israel wieder sammeln wird. Durch die Propheten, vor allem durch Jeremia, und durch Hesekiel, auch bei Jesaja gibt es schon einige Stellen, aber vor allem Jeremia und Hesekiel sind die zwei Propheten, die dem Volk Israel versprochen haben, Gott wird euch wieder sammeln und wird euch in ein ewiges Jerusalem bringen, das nie mehr zerstört werden wird, das ewig bleiben wird. Kennt ihr die Stelle, wo das steht? Das ist Jeremia 31. Schauen wir uns das mal an. Jeremia. Da muss ich schauen, dass ich es finde. Vers 31. Jeremia 31, Vers 31. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Sie alle werden mich nämlich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Doch ich werde ihre Schuld vergeben, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. So spricht der Herr, der die Sonne gesetzt hat zum Licht für den Tag, die Ordnungen des Mondes und der Sterne zum Licht für die Nacht, der das Meer erregt, das seine Wogen brausen. Herr der Heerscharen ist sein Name. Wenn diese Ordnungen vor meinem Angesicht weichen, spricht der Herr, dann soll auch die Nachkommenschaft Israels aufhören, ein Volk zu sein vor meinem Angesicht alle Tage. So spricht der Herr, wenn der Himmel oben gemessen werden kann und die Grundfesten der Erde unten erforscht werden können, dann will ich auch die ganze Nachkommenschaft Israels verwerfen, wegen all dessen, was sie getan haben, spricht der Herr. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, ich werde sie nie verwerfen. Ich werde mich Israels wieder annehmen. Israel wird mein Volk bleiben, auch wenn sie in der Gefangenschaft sind, auch wenn jetzt der Tempel nicht mehr steht, auch wenn jetzt alle zerstreut sind im Land Babylon und die anderen in Assyrien zerstreut sind. Ich werde mein Volk nicht aufgeben, heißt das. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da die Stadt für den Herrn wieder gebaut werden wird, von ihrem Turm Hananel bis zum Ektor. Und die Messschnur wird weiter fortlaufen, geradeaus über den Hügel Gareb und sich nach Goa wenden. Und das ganze Tal der Leichen und der Fettasche und alle Terrassengärten bis zum Bach Kidron, bis zur Ecke des Rostors nach Osten zu, wird für den Herrn heilig sein. Und die Stadt soll nicht mehr niedergerissen werden, noch zerstört werden in Ewigkeit. Habt ihr es? Gott wird ein Israel schaffen, das nie, nie, nie mehr zerstört werden wird. Gott wird ein Jerusalem machen. Er wird Jerusalem neu bauen lassen und es wird ewig bleiben. Bitte, Max.
Sind wir auch Israeliten? Also sind wir auch aus Israel?
Nochmal.
Sind wir auch aus Israel? Also
wir? 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 Nein, wir sind keine Israeliten, wir sind Deutsche. Wir sind keine Israeliten. Aber weißt du was? Wenn der Herr Jesus, der war ein Israelit. Und wenn jemand gläubig wird, dann wird er in den Herrn Jesus hineinversetzt. Und Gott rechnet ihn so wie einen Israeliten. Im Glauben. Wir sind dann Geistliche. In Christus sind wir Samen Abraham, Nachkommen Abrahams. Jetzt zurück zu diesem Text. Der letzte Satz ist ganz wichtig, der wird oft übersehen. Es gibt ja viele Leute, die behaupten, ja, hier steht es doch ganz klar, dass das Jerusalem auf der Erde gebaut wird. Steht ja da, der Turm Hananel, das Ektor, der Kidronbach, dort, genau dort wird Israel aufgebaut. Sage ich, ja, stimmt, dort wurde Jerusalem aufgebaut. Das war ja dann auch so. Die kamen zurück ins Land. Dann haben sie wieder gebaut beim Bach Kidron und bei diesem Tor und jenem Tor. Und Nehemia hat da seine Leute hingestellt und der baute bei dem Tor und der bei dem Tor und der bei dem Tor. Und dann haben sie die Stadtmauer wieder aufgebaut und haben den Tempel haben sie vorher aufgebaut. Und Jerusalem ist wieder erstanden. Aber was geschah mit diesem Jerusalem?
Nicht für lange.
Nicht für so lange. Dieses Jerusalem ist wieder zerstört. Und da kam der Antiochus Epiphanes im Jahr 168 und hat die Stadtmauern wieder eingerissen, hat vieles kaputt gemacht, hat 80.000 Juden getötet. Dann später kamen die Römer im Jahre 70 nach Christus und haben die ganze Stadt zerstört und den Tempel zerstört. Es war überhaupt nichts übrig geblieben. Ja, was ist jetzt? Aber hier sagt doch Gott, dass er die Stadt, die soll nie mehr niedergerissen noch zerstört werden in Ewigkeit. Welche Stadt ist das? Das kann nur eine himmlische Stadt sein. Es geht gar nicht anders. Bitte? Das himmlische Jerusalem. Das himmlische Jerusalem. Sag mal, aber wieso? Und hier steht doch, das ist ein irdisches Jerusalem. Ja, das steht hier. Hier steht, es ist ein irdisches Jerusalem. Aber wie ist die Erfüllung? Hier haben viele Christen eine Schwierigkeit. Sie meinen, weil im Propheten doch steht, dass die Stadt dort ewig auf der Erde stehen wird, dann glauben sie, die wird ewig auf der Erde stehen. Aber sie vergessen etwas. Der Herr Jesus kam nach Jerusalem. Und die Propheten haben gesagt, wenn der Messias kommt, wird er ewig auf dem Throne Davids regieren. Und der Thron Davids stand wo? Wo war der Thron Davids damals, zur Zeit von David?
In Israel.
In Israel, im irdischen Israel. Und die Nachkommen, die Könige, die regierten alle in Israel. Da war das israelitische Königreich war auf der Erde. Gottes Königreich war auf der Erde. Gott regierte in Israel. Er war der König, der eigentliche König. Und er hatte seine Könige eingesetzt, die Unterkönige, den David und Salomo und weitere. Die regierten in dem Königreich Gottes auf Erden. Und dann gab es keine Könige mehr. Nach der Zeit der Makkabäer, als der Antiochus kam, da gab es nur noch hohen Priester. Und dann kam der Herr Jesus. Und er ritt auf einem Esel in die Stadt hinein. Und was sagten die Leute? Hochgelobt sei Sohn Davids, der Messias, der König, haben sie gesagt. Hochgelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn, der Sohn Davids, und hochgelobt sei das Königreich unseres Vaters, wir müssen es lesen, und gepriesen sei das Königreich des Königreich Davids. Mal Lukas Kapitel 19. Lukas 19, da ist der Einzug ab Vers 28, und dann rufen sie,
gelobt sei der König.
Gelobt sei der König. Das ist im Vers 38, oder? Gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Und in der Parallelstelle heißt es noch, gepriesen sei das Königreich. Ich glaube, das ist dann bei Matthäus in dem Fall. Aber das ist schon gut. Gepriesen sei der König. Der Herr Jesus kam. Er kam nach Israel als König. Ja, und dann? Maximilian, was war dann? Der Herr Jesus kam als König nach Israel. Und dann haben sie ihn gekrönt in Israel, und seither regiert er in Israel als König. Nicht? Oder schon? Sie haben ihn
gekreuzigt.
Sie haben den König. Euren König soll ich kreuzigen? Hat der Pilatus gesagt. Euren König soll ich kreuzigen? Und sie sagen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und dann? Dann war alles aus.
Nein.
Auferstehung. Auferstehung. Haben wir nicht Ostern bald? Auferstehung.
Und Himmelfahrt.
Und er setzte sich zur Rechten der Majestät in der Höhe. Ja, aber der Thron Davids sollte doch auf der Erde sein. Jetzt ist der Thron Davids im Himmel. Da ist jetzt ein Wandel eingetreten. Der Herr Jesus hat den Thron von der Erde in den Himmel befördert. Der Thron Davids, der auf der Erde sein sollte, wo er eigentlich regieren sollte, der blieb leer. Und er setzte sich auf den Thron der Majestät in der himmlischen Herrlichkeit, zur Rechten Gottes. Und er errichtete, er war darauf und dran, jetzt ein Königreich zu errichten. Für Israel. Und was haben die Jünger gefragt in Apostelgeschichte 1, Vers 7? Wirst du in jenen Tagen dem Israel das Königreich wiederherstellen? Und er hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen. Ihr wisst, es ist nicht euch bestimmt, Zeit und Stunde zu wissen, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Dann hat er sie verlassen. Er ging jetzt in die unsichtbare Welt, um unsichtbar für Israel ein Königreich herzustellen. Aber es war nicht fertig. Was hat Gott gesagt? Setze dich zu meiner Rechten bis setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße gelegt habe. Die Feinde Israels mussten noch zu, die Feinde Israels, die sagten, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche, die mussten noch zu Füßen gelegt werden. Ihm, dem König.
Es waren doch Israeliten.
Bitte?
Die Israeliten waren Feinde Israels.
Die Israeliten waren die Feinde Israels. Danke, dass du mich erinnerst. Diese Feinde Israels waren die Feinde des Königs, waren die Hohenpriester, die Schriftgelehrten, die anderen jüdischen Führer und viele in Israel, die gesagt haben, nein, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Die Feinde des Reiches Israels waren viele Israeliten, nämlich die, die den Messias nicht angenommen haben. Die Israeliten wurden zu Feinde Israels. Versteht ihr? In der Ablehnung des Messias wurden die Israeliten Feinde Israels. Feinde des Königs. Und was macht der König? Der König sammelt seine kleine Schar zu sich. Und da hat er mit ihnen gesagt, hat er zu ihnen gesagt, einen neuen Bund. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und dann ging er hin ans Kreuz und hat geblutet für sie. Und für ganz Israel ist er gestorben. Und dann ist er in den Himmel aufgefahren, hat sich hingesetzt auf den Thron und wartete, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt wurden. Die Feinde Israels, das waren jene feindlichen Juden, die gegen den Messias gearbeitet haben. Und da sollte ein Gericht kommen. Und zur Zeit vom Hebräerbrief gab es immer noch diese zwei Gruppen. Die einen aus dem hebräischen Volk, die glaubten an den Messias, das war das wahre Israel. Und die anderen Juden, die glaubten nicht an den Messias, die nennt der Apostel Johannes Synagoge Satans. Synagoge Satans. Die nennen sich Juden und sind es nicht. Die sagen von sich, sie behaupten von sich, sie sind Juden und sie sind es nicht. Sondern sind eine Synagoge des Feindes. Und jetzt war genau in diesen Zeitpunkt hinein, wurde der Hebräerbrief geschrieben und er sagt, das Volk Israel ist noch nicht zur Ruhe gekommen. Es gibt viele Feinde. Und er spricht hier zu den hebräischen Christen in jener Zeit, zu jenen Tagen und sagt zu ihnen, ihr seid noch unterwegs. Wir gehen ein, wir, die wir geglaubt haben, wir gehen in die Ruhe ein. Jetzt gehen wir zum Hebräer zurück. Ich musste das ein bisschen ausholen, damit wir den Zusammenhang verstehen. Und dann verstehen wir auch besser, dann verstehen wir besser diese Verse. Jetzt gehen wir da zurück. Vers 9, Vers 8. Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, hätte er nicht von einem anderen Tag gesprochen. Dann bleibt also dem Volk Gottes ein Sabbat halten noch übrig. Denn der, der in seine Ruhe eingegangen ist, auch er kam zur Ruhe von seinen Werken, gleich wie Gott von den eigenen. Hä? Wer ist denn das? Vers 10. Er sagt, für das Volk Gottes ist die Ruhe noch in der Zukunft. Und dann sagt er in Vers 10, denn der, der in seine Ruhe schon eingegangen ist, der kam zur Ruhe von seinen Werken. Wer ist der eine, der schon in die Ruhe eingegangen ist? Wer könnte das sein? Einer ist schon in die Ruhe eingegangen. Ein Vorläufer. Wer? Wer ist schon dort? Wer ist schon am Ziel? Der Herr Jesus. Der Herr Jesus, er hat gearbeitet und gearbeitet für uns am Kreuz. Und dann ist er eingegangen in seine Ruhe. Der ist schon dort. Denn der, der in seine Ruhe einging, auch er kam zur Ruhe von seinen Werken, gleich wie Gott von den eigenen. Der ist in der Ruhe drinnen. Und wir, Vers 11, was müssen wir tun? Vers 11 steht da. Befleißigen wir uns also einzugehen in jene Ruhe. Wir, damit meint er die hebräischen Christen jener Zeit, Aber wir haben, da jetzt können wir die Parallele zu uns auch ziehen, denn wir sind auch noch nicht zu Hause. Wir sind noch nicht in der Ruhe. Oder bist du schon im Himmel? Nein? Bist auf der Erde. Befleißigen wir uns also einzugehen in jene Ruhe, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Unglaubens und Ungehorsams falle. Die gläubigen Leute, an die dieser Brief geschrieben ist, die waren noch unterwegs. Und er sagt, seid fleißig und bleibt auf diesem Weg in die Ruhe. Befleißigen wir uns einzugehen, damit nicht jemand falle. Falle heißt stolpern und liegen bleiben. Damit nicht jemand, so wie die Israeliten damals, die unterwegs waren, auf der Wüstenwanderung und rebellierten und zurück wollten, damit das nicht heute auch geschieht, dass jemand Nein sagt, nein, ich gehe zurück zum Judentum, nein, ich gehe zurück zur alten Religion, dann hatte ich mehr Ruhe. Die Ruhe kommt erst. Weißt du, manchmal sagen wir, lass mich in Ruhe. Kennt ihr das? Lass mich in Ruhe. Die Ruhe ist noch nicht da. Kommt erst. Nicht erwarten. Es soll nicht erwarten, dass alle uns in Ruhe lassen. Auf dieser Erde. Die Ruhe ist noch nicht da. Die Ruhe kommt an jenem Tag, wenn wir eingehen. Wenn wir unseren Lauf auf dieser Welt abgeschlossen haben. So, sind jetzt Fragen dazu. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Sind Fragen zu diesem Text, zu diesem Thema. Diesen Gedanken möchte ich noch kurz wiederholen. Der Herr Jesus hat den Thron Davids auf der Erde verlassen. Da gibt es keinen Thron Davids. Und er hat den Thron Davids versetzt in den Himmel. Und die Stadt, wo ist die? Zu suchen. Wo ist dann dieses Jerusalem zu suchen, das ewig nicht zerstört werden wird? Kann nur im Himmel sein. Kann nur im Himmel sein. Das heißt, alle Verheißungen im Alten Testament, die von einem ewigen Jerusalem sprechen, müssen sich auf das himmlische Jerusalem beziehen. Es geht gar nicht anders. Auf der Erde gibt es keine ewige Ruhe. Gibt es nicht kein ewiges Jerusalem, das nie zerstört werden wird. Gibt es nicht auf der Erde. Das gibt es nur im Himmel. Genauso wie es den Thron Davids, der ewig besetzt bleibt, nur im Himmel gibt. Hat es nicht geheißen, seines Reiches wird kein Ende sein auf dem Throne Davids? Jesaja 9, Vers 5 und 6. Lesen wir noch das. Jesaja 9, Vers 5 und 6. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Das ist es. Es geht um den Thron Davids und um sein Königreich, das in Ewigkeit bleibt. Und das war das große Thema des Herrn Jesus. Deshalb hat er 3 Jahre mit seinen Jüngern hat er geredet, gelehrt. Was war das Hauptthema? Und er lehrte von ihnen, redete zu ihnen vom, die ganze Zeit, immer wieder. Worüber hat er geredet? Vom Königreich der Himmel. Das war das große Thema. Und sie mussten das verstehen. Das war ihm so wichtig. Und als er auferstanden war und in den Himmel aufgefahren war, dann haben sie es verstanden. Dann war ihnen klar, aha, das Reich Gottes ist nicht auf der Erde, das wird im Himmel errichtet. Heute haben viele Christen immer noch Probleme und sie meinen immer noch, sie suchen immer noch irgendwie ein israelitisches Königreich auf der Erde. Und sie meinen, ja, aber da im Nahen Osten, da wird jetzt das Königreich gebaut. Nein, da wird kein Königreich gebaut. Da wird politisch irgendwas getan, aber nicht kein Königreich gebaut. Nicht ein himmlisches, nicht ein ewiges. Jetzt zum Schluss, also dieser Aufruf, befleißigen wir uns, in jene Ruhe einzugehen. Damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Unglaubens und Ungehorsams falle. Denn, das gehört dazu, bitte. Vers 12 gehört dazu. Denn lebendig ist das Wort Gottes und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es fährt durch bis zur Teilung der Seele und auch des Geistes, der Gelenke und auch des Markes. Und es urteilt über Erwägungen und Vorstellungen des Herzens. Und es ist kein Geschöpf unsichtbar vor ihm. Es ist alles bloß und aufgedeckt für seine Augen. Ihm schulden wir Rechenschaft. Warum sollen wir fleißig sein, um in diese Ruhe einzugehen? Weil das Wort Gottes scharf ist. Weil das Wort Gottes gilt. Gott hat früher geredet am Sinai. Und dann durch die Propheten auf vielerlei Weisen. Und jetzt hat er neu geredet in diesen letzten, in dieser Endzeit, letzten Tagen, in dem Sohn. Und dieses neue Reden Gottes ist genauso lebendig und wirksam und kräftig. Gott hat neu geredet und sein Reden, auf das muss man achten. Deshalb haben wir umso mehr auf das zu achten, was geredet ist. Weil das Wort Gottes lebendig und wirksam und schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Also ein zweischneidiges Schwert. Was heißt zweischneidiges Schwert? Elias, was ist ein zweischneidiges Schwert? Das hat vorne und hinten den Schnitt. Es gibt ja solche Schwerter, die haben nur vorne einen, wie ein Messer, oder? Aber das ist vorne und hinten scharf. Und wenn du mit so einem Schwert hineinstichst, dann schneidet das tief, 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 tief hinein. Ja. Und hier sagt er, lebendig ist das Wort. Es ist lebendig, weil Gott lebendig ist und es schafft Leben. Es ist wirksam, es hat Kraft, es bewirkt etwas. Es ist scharf, das heißt, wir müssen das Wort sehr, sehr ernst nehmen. Wenn Gott etwas sagt, dann ist das sein Schwert. Wenn Gott etwas sagt, dann müssen wir es ganz ernst nehmen. Dieses Wort Gottes dringt durch und durch und durch und schneidet was nicht, oder er schneidet durch, er deckt alles auf, bis ins Tiefste, bis in die Seele hinein und auch bis in den Geist hinein. Es scheidet Seele von Seele und es scheidet Geist von Geist. Es heißt, es fährt durch bis zur Teilung der Seele und auch des Geistes. Also nicht Seele von Geist wird geteilt, sondern die Seele von Seele, das heißt tief, 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 tief in die Seele und tief, 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 tief in den Geist hinein. Schneidet es hinein. Und er gebraucht hier ein Bild und er sagt, das ist so, wie wenn man mit einem Schwert die Gelenke zerschneidet. Ein Gelenk, da sind mehrere Knochen, zwei, die werden verbunden durch ein Gelenk und die Gelenke sind Bänder und das sind Bänder und Muskeln und da wird alles auseinandergeschnitten. Zur Scheidung, also zur Teilung der Gelenke, ein Gelenk vom anderen und die Knochen, wo ist denn das Knochenmark? Bitte. Das ist, in jedem Knochen gibt es ein Mark, nicht nur in der Wirbelsäule. Jeder Knochen hat einen inneren Teil. Und das Innere des Knochen ist das Knochenmark. Dort drinnen. Jetzt stell dir vor, du hast ein Schwert und du schneidest den Knochen auf. Und das ganze Knochenmark wird aufgedeckt. So scharf ist Gottes Wort. Es deckt alles auf. Bleibt nichts verborgen. Wenn wir uns dem Wort Gottes stellen, das heißt der Bibel. Wenn wir uns dem Wort Gottes stellen, dann kann der Herr Sachen aufdecken, die ihm nicht gefallen und dann können wir die reinigen lassen, was ihm nicht gefällt. In der Seele und im Geist. Seele hat zu tun mit unseren Empfinden. Geist hat zu tun mit unserem Denken, mit unserem Gewissen. Seele und Geist. Das Seelische hängt ein bisschen zusammen mit dem Körper. Man spricht von Psychosomatik. Psyche heißt Seele, Somatik heißt Soma, heißt Leib. Es gibt eine Art Überschneidung zwischen Leib und Innerem des Menschen, und das ist ein seelischer Bereich. Wenn das krank ist, dann wird nicht nur die Seele krank, auch der Leib krank. Das weiß man in der Medizin. Die Seele hat mit Gefühlen zu tun. Das wird alles aufgedeckt. Und der Geist hat mit unserem Denken zu tun, mit unserem Wollen, mit unseren Entscheidungen. Das wird alles aufgedeckt. Und wir wollen, dass das Wort Gottes tief hinein kann, sodass wir so denken wie Gott, sodass wir so entscheiden wie Gott, sodass wir so wollen wie Gott. Und auch sodass wir so fühlen wie Gott in der Seele. Und es ist kein Geschöpf unsichtbar vor ihm. Es ist alles bloß und aufgedeckt für seine Augen, für die Augen Gottes.
Kein Versteck spielen.
Kein Versteck. Nichts davonlaufen. Ihm schulden wir Rechenschaft. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Mit dem schließen wir heute. Wir müssen daran denken, wir sind vor Gott verantwortlich für unser Denken, für unser Wollen, für unser alles, was wir im Gewissen, also für unser ganzes Gewissen, auch für unsere Gefühle. Wir sollen so lernen, so zu empfinden, wie Gott empfindet. Wenn Gott sagt, das ist schamlos, dann sollten wir uns schämen. Wenn die Menschen schamlos sind, dann schämen sie sich nicht mehr. Wir sollten aber uns schämen für gewisse Dinge. Wenn Gott sagt, das ist schändlich, dann sollten wir uns schämen. Heute gehen die Leute halbnackt herum und schämen sich nicht mehr. Schämen sich nicht. Sie denken nicht mehr wie Gott. Wir sollen wieder anfangen, so zu denken wie Gott. So zu empfinden wie Gott. So zu wollen wie Gott. So zu entscheiden wie Gott. Ihm schulden wir Rechenschaft. Also nichts vor uns verstecken. Wir sollen uns nicht verstecken vor Gott und wir sollen uns nicht vor uns selber verstecken. Es gibt Leute, die verstecken sich vor sich selber. Die wollen sich nicht der Wahrheit stellen. Sie verstecken sich vor der Wahrheit. Die wollen nicht wissen die Wahrheit über sich selber. Sie täuschen sich darüber hinweg. Okay. Es war jetzt ziemlich lange, aber es war sehr wichtig, Kapitel 4, sehr, sehr wichtig. Beten wir zum Schluss, stehen wir dazu auf.